Wir leben heute in einer Zeit, wo die Wissenschaft uns sagt, die Wissenschaft, die Gott ausklammert, sie uns sagt, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, was wir nicht sicher wissen. Sagt, dass wir diese wissenschaftlichen Theorien nur widerlegen können, aber nie wirklich voll bestätigen können. Oder im Fachslang heißt es, dass wir nur falsifizieren können, aber niemals verifizieren können. Auf gut Deutsch, wir können sagen, drauf kommen, dass was falsch ist, aber wir können nie sagen, das ist wirklich Wahrheit. Wenn wir von uns Menschen selbst ausgehen. Die Leute um uns herum sagen, jeder muss sich selbst finden. Jeder muss für sich selbst herausfinden, was für ihn richtig ist und was für ihn falsch ist. Oder was für ihn gut ist und was für ihn schlecht ist. Und das, was für mich gut ist, ist für mich gut. Was für dich gut ist, ist für dich gut. Ist alles relativ. Leute sagen auch, jede Religion ist gleich gut. Und gestern wieder so ein Gespräch auf der Straße. Jede Religion ist gleich gut. Jeder muss seinen eigenen Weg zu Gott finden. Seinen eigenen Sinn für sein Leben finden. Aber gleichzeitig spüren wir in unserem Gewissen, dass es irgendwie einen Maßstab gibt, der höher ist als wir, der uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und wir spüren, dass es mehr geben muss, als jeder schnitzt sein eigenes Ding, jeder findet seinen eigenen Weg, jeder gibt sich selbst hin. Ist nicht alles. Wir schauen uns diese Welt an, wir sehen diesen wunderbaren Plan, wie alles zusammenpasst. Wir sehen, dass es jemanden gibt, der uns erdacht hat. Und die Menschen strecken sich danach aus, nach dem, was sie Gott nennen. Und wir haben diese unterschiedlichen Religionen, wo wir begrenzte Menschen haben, die sich nach dem unendlichen Gott ausstrecken. Das ist ein unmögliches Unternehmen. Als begrenzte Menschen den unendlichen Gott fassen zu wollen. Hier haben wir Menschen, die bei sich anfangen und sich ausstrecken. Und der eine sagt, vielleicht komme ich so zu Gott. Nächster sagt, nein, ich habe einen anderen Weg. Wir müssen uns 5-mal am Tag Richtung Mekka verneigen und auf die Erde werfen und Gebete rezitieren. Nächste sagt, nein, das ist es auch nicht. Wir müssen immer und immer wieder geboren werden und uns nach oben arbeiten. Letztendlich werden wir, wenn wir bei uns als Menschen anfangen, nie zu Gott kommen. Wir können als begrenzte Menschen nicht den unbegrenzten, allmächtigen Gott fassen. Es geht nicht. Keiner von uns kann sich hinstellen und sagen, ich habe die Wahrheit. Ja, klar. Weil du besonderer bist als ich. Aus uns selbst können wir nicht zur Wahrheit kommen. Nicht in uns selbst. Und der Mensch ohne Gott ist wirklich verloren. Der hat keine Wahrheit, hat letztendlich keinen Sinn, weiß nicht, woher er kommt, warum wir hier sind, wo wir hingehen. Keine Antworten, kein Maßstab, keine Würde, keine Beziehung zu Gott. Aus uns selbst kommen wir nicht weiter. Also wenn wir wirklich Wahrheit wissen wollen, absolute Wahrheit, dann kann es nur sein, wenn sie uns jemand offenbart, der die absolute Wahrheit kennt oder der die absolute Wahrheit ist. Das heißt, jemand, der absolut ist und jemand, der alles weiß. Wenn wir wissen wollen, was richtig und was falsch ist, dann können wir nur das wissen, wenn uns jemand das offenbart, der den Maßstab hat oder vielleicht besser gesagt, der Maßstab ist. Wenn wir wirklich den Sinn unseres Lebens entdecken wollen, wo wir herkommen, wo wir hingehen, warum wir hier sind, dann können wir das nur tun, wenn uns derjenige, der uns erschaffen hat, uns das sagt und sich das uns offenbart. Wenn wir den wahren, den lebendigen Gott kennen wollen, dann können wir das nicht, wenn wir von uns Menschen ausgehen und unsere Philosophien, unseren Gott selbst zurechtschnitzen. Sondern können wir das nur tun, wenn er sich uns offenbart. Und das ist die wunderbare Nachricht, die wir haben. Gott hat sich offenbart. Er hat uns gezeigt, wie wir Beziehung mit ihm haben können, wie er ist, Er hat zu uns gesprochen, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen, warum wir hier sind, was der Sinn unseres Lebens hier ist. Er hat uns gesagt, was richtig, was falsch ist, was gut ist, was schlecht ist, wie wir ein heiles Leben leben können. Gott hat zu uns gesprochen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir sind reich beschenkt. Das ist ein Schatz in dieser orientierungslosen Welt. Gott hat gesprochen. Gott hat sich uns offenbart auf eine Art und Weise, die wir verstehen können. Sonst würde es keinen Sinn machen. Wenn Gott sich offenbaren würde, aber wir es nicht verstehen könnten, wären wir genauso verloren, wie wenn er gar nicht geredet hat. Aber Gott hat zu uns gesprochen. Die Bibel sagt uns zuerst durch sein Wort. Nee, zuerst in der Natur. Entschuldigung, den Punkt wollte ich noch machen. In der Schöpfung. Der Römerbrief sagt uns das. Kapitel 1, im Vers 20 heißt es, dass sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, dass sie seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten oder in den Geschaffenen wahrgenommen werden kann. Das heißt, jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert. Wir schauen uns die Schöpfung an, wir sehen diesen wunderbaren Plan, der da drin ist, wie alles zusammenpasst, bis ins kleinste Detail, wie alles zusammenwirkt. Wir können sagen, wow, da gibt es jemanden, das kann nicht durch Zufall passiert sein. Das ist wirklich Schwachsinniges zu glauben, das macht keinen Sinn. Den Glauben habe ich nicht. Keiner glaubt, dass sich ein Auto durch Zufall zusammenbaut. Irgendeine Explosion, pff, plötzlich steht ein Auto da. Das macht keinen Sinn. Wenn wir Plan sehen, wenn wir diese, wir sehen, wie alles zusammenpasst, sagen wir, hey, da war einer, der es geplant hat. Das ist nur logisch, das ist nur vernünftig. Und so, die Bibel sagt uns, jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert. Und wir können erkennen, dass er ziemlich mächtig sein muss. Größer sein muss als diese Welt. Wir sehen auch seine Kreativität. Dass Gott einen Sinn hat für Schönheit. Wir sehen, dass er sehr intelligent sein muss. Wenn wir diesen wunderbaren Plan sehen und wie alles bis ins kleinste Detail zusammenpasst und zusammenwirkt. Wir können in der Schöpfung auch erkennen, dass Gott einen Maßstab hat von dem, was richtig und was falsch ist. Wir erkennen das in unserem Herzen, in unserem Gewissen. Wir können aber auch erkennen, dass wir diesen Maßstab nicht gehalten haben und dass wir deswegen schuldig sind vor Gott. Wir haben oft ein schlechtes Gewissen, weil wir wissen, dass wir Mist gebaut haben. Aber das wäre dann schon ziemlich alles. Das ist schon sehr viel, aber wir wären noch immer ziemlich verloren. Wir hätten noch immer mehr Fragen als Antworten. Wir wüssten, dass Gott da ist, aber wieder, wir wüssten nicht, wie wir in Beziehung mit ihm kommen können. Wir hätten mehr Fragen als Antworten. Und das wäre wahrscheinlich noch frustrierender, als wenn wir gar nichts wüssten. Wenn wir wissen, dass es mehr gibt, aber dass es irgendwie unerreichbar ist. Aber die schöne, wunderbare Nachricht ist, dass Gott uns nicht nur erschaffen hat und dann geschwiegen hat, gesagt hat, so, habe ich irgendwie in diese Welt rausgekotzt, jetzt seid ihr da und hängt ihm nix. Schaut, wie ihr zurechtkommt. Das hat er nicht getan. Er hat uns nicht nur erschaffen, sondern Gott spricht auch. Gott spricht. Gott hat von Anfang der Schöpfung an gesprochen. Schon ganz am Anfang der Bibel, in diesem Schöpfungsakt, lesen wir, dass Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Gott hat von Anfang an gesprochen. Wir haben allein im Alten Testament um die 3800 Ausdrücke, die das Reden Gottes anzeigen. Wie Gott sprach oder Gott redete oder Gott sagte. Unser Gott ist ein redender Gott. Und das ist wunderbar. Aber was ich noch wunderbarer finde, ist, er redet mit uns. Der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat, redet zu uns. Spricht mit uns. Und das ist noch wunderbarer. Wenn wir die Bibel lesen, fällt uns auf, dass dieser Gott, der uns geschaffen hat, dass er uns über alles liebt. Dass er leidenschaftlich verliebt in uns ist. Und wir alle wissen, dass wenn wir verliebt sind, dann reden wir gern mit dem Geliebten. Dann kommunizieren wir, dann quatschen wir. Und es ist die Beziehung, die Gott sich mit uns wünscht. Er will mit uns im Gespräch sein. subjektiv mit uns, mit jedem Einzelnen, den ganzen Tag, jeden Tag. Wir nennen das Gebet, mit Gott reden, auf Gott hören. Aber Gott hat auch objektiv zu uns gesprochen. Auf zwei Arten. Im Hebräerbrief im Kapitel 1, wenn wir die Stelle durchlesen. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten oder durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Gott hat gesprochen, erstens durch die Propheten. Und wenn die im Neuen Testament von den Propheten reden, dann sprechen sie vom Alten Testament. Wir werden uns später noch anschauen, dass auch die neutestamentlichen Propheten dem gleichgestellt sind. Das heißt, wir können sagen, Gott spricht zu uns durch sein Wort, durch die Bibel. Erstens und zweitens, Gott spricht zu uns durch Jesus Christus. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, Gott hat verbal auf uns verständliche Weise zu uns gesprochen, in seinem Wort. Aber das hat ihm nicht gereicht, sondern er hat uns seine Wahrheit auch vorgelebt. In Jesus. Er hat uns seine Natur, seine Persönlichkeit lebendig offenbart. Wenn wir Jesus sehen, können wir sehen, wie Gott ist. Jesus war Gott. Und er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich und der Vater, wir sind eins. Und es ist ein wunderbarer Gott, der sich uns offenbart in Jesus. Die wunderbarste Persönlichkeit im ganzen Universum. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, heißt es, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschen auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, also die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Das heißt, diese Schriftstelle sagt uns, dass der Geist Christi durch die Propheten Gottes Wort zu uns geredet hat. Und dieser selbe Jesus, der durch die Propheten gesprochen hat, der ist Mensch geworden. Wir alle kennen die Schriftstelle in Johannes, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nichts, das geworden ist. Und dann heißt es weiter unten im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch oder Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat sich offenbart, hat den Vater offenbart durch Erscheinungen im Alten Testament. Wir kennen diese Stellen, wo der Engel des Herrn erscheint und die Menschen beten ihn an. Jesus hat den Vater offenbart durch Erscheinungen und durch sein Wort. Aber im Neuen Testament wurde das Wort Fleisch. Es wurde sichtbar, es wurde greifbar für uns. So sehr, dass Jesus sagen konnte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich und der Vater, wir sind eins. Johannes, der Apostel Johannes, schreibt uns im ersten Johannesbrief im Kapitel 1. Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Das durch die Propheten offenbarte und niedergeschriebene Wort Gottes wird lebendiges Wort Gottes. In Jesus, seine Natur, seine Worte, seine Taten. Und das lebendige Wort Gottes hat dem geschriebenen Wort Gottes nie widersprochen. Da ist vollkommene Übereinstimmung. Gott spricht zu uns in der Schöpfung, in seinem Wort, in Jesus. Wir wollen uns heute ein bisschen über das geschriebene Wort Gottes unterhalten, über die Bibel. Das, was wir die Inspiration der Bibel nennen. Das Wort Inspiration kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich nichts anderes als Eingebung. Von diesem Wort eingeben oder auch einhauchen. Inspiration der Bibel. Das heißt, wir glauben, dass die Bibel von Gott eingegeben ist. Und es wird natürlich angegriffen. Ich meine, Satan, der Widersacher Gottes, will nicht, dass wir Gottes Wort glauben und darauf reagieren und auf Gott hören. Unser erster Angriffspunkt, und das ist auch eine berechtigte Frage, das ist, woher kann ich wissen, dass ausgerechnet die Bibel Gottes Wort ist? Ich meine, es sind im Lauf der Geschichte viele Menschen aufgestanden, die gesagt haben, ich bin ein Prophet Gottes. Ob das jetzt der Mohammed war oder die Wachturmgesellschaft der Zeugen Jehovas, die sie den Propheten nennen. Viele Menschen sind aufgestanden und haben gesagt, ich bin der Prophet Gottes. Viele Bücher sind geschrieben worden für die Menschen, die einen Anspruch stellen, dass sie Gottes Wort sind. Ob das der Koran ist oder das Buch Mormon oder was immer. Der Unterschied ist, in diesen Büchern sehen wir das Menschliche drin. Sie von Menschen geschrieben wurden, sind voll Widersprüchlichkeiten. Voll von historischen Unwahrheiten, wenn ihr den Koran liest oder auch das Buch Mormon. Voll von Prophezeiungen, die nicht eingetroffen sind. Wissen bei den Zeugen Jehovas, wie oft sie ihre Prophezeiungen geändert haben. Und meistens wurden diese Bücher von einem Religionsgründer verfasst, von irgendeinem Guru oder irgendeinem, der von sich behauptet hat, der Prophet zu sein. Das kann uns auch verdächtig stimmen. Im Gegensatz die Bibel. Die Bibel wurde geschrieben über einen Zeitraum von um die 1500 Jahre. Durch 40 verschiedene Autoren aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Von einem einfachen Hirten bis zum König und Premierminister, vom Steuereintreiber bis zum Pharisäer, von 40 unterschiedlichen Autoren aus unterschiedlichen Hintergründen auf drei Kontinenten in drei unterschiedlichen Sprachen. Und doch sehen wir durch die ganze Bibel diese wunderbare Einheit. Es gibt in der ganzen Bibel eine durchgehende Geschichte, ein Thema der Erlösung durch Jesus Christus. Wunderbare Übereinstimmung und Einheit. Wir sehen, dass die Bibel historisch genau ist. Was immer die Archäologie ausgräbt, bestätigt immer mehr, dass das, was die Bibel uns sagt, stimmt. Die Bibel hat keine Widersprüche. Die Prophetien in der Bibel wurden zu 100% erfüllt und werden zu 100% erfüllt. Denken an die historischen Prophetien in der Bibel über die Zerstörung Babylons zum Beispiel oder Kyros, dass er die Juden zurück nach Jerusalem gehen lassen wird. Zerstörung von Tyros. Ganz, ganz viele verschiedene historische Prophezeiungen, die genau passiert sind. Denk an Daniel, was ist es, Kapitel 10, wo dieser Konflikt zwischen den Ägyptern und den Syrern bis ins kleinste Detail beschrieben ist. Im Vorhinein. Oft hunderte Jahre zuvor vorhergesagt. Prophetien über Jesus, wo er geboren wird, wo er aufwachsen wird, wie er sterben wird, dass sie das Los werfen werden über sein Gewand, dass er begraben wird im Grab eines Reichen, bis ins kleinste Detail. Hunderte Jahre zuvor vorhergesagt und genau eingetroffen. Hey, das sagt uns dieses Buch, das wurde von jemandem geschrieben, der außerhalb der Zeit ist. Offensichtlich. Weil wie weißt du es? Hunderte Jahre zuvor, was genau passieren wird. Ohne Fehler. Sagt uns auch, dass dieses Buch nicht nur irgendwo eine Geschichte oder Meinungen von unterschiedlichen Autoren sind. Nee, wir sehen dieses Mastermind dahinter. Wir sehen, dass diese Einheit da ist, diese durchgehende Geschichte, das ist nicht anders erklärbar.
Deswegen ist es absolut rational und vernünftig, daran zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gott verlangt von uns keine blinden Sprünge ins Nix und einfach sagen, ja, ich glaube gegen jede Vernunft. Bibel beansprucht auch für sich selbst Gottes Wort zu sein. Und das wollen wir uns heute eigentlich noch im Genaueren ansehen. Wir könnten über jeden einzelnen Punkt, den wir vorher besprochen haben, eine Bibelstunde machen. Vielleicht machen wir das mal. Aber wir wollen uns heute anschauen, was Gottes Wort selbst über Gottes Wort sagt. Inspiration der Bibel. Es ist wichtig, wenn wir von Inspiration sprechen, dass sich das auf die Originalschriften der Bibel bezieht. Nicht auf unsere Übersetzungen. Gott hat die Bibel nicht in Deutsch gegeben. Das heißt, nicht jedes deutsche Wort, was hier steht, ist unbedingt Gottes Wort. In dem Sinn, dass Gott es auf Deutsch gegeben hat. Wir wissen, es ist übersetzt aus dem Griechischen oder Aramäischen oder Hebräischen. Wir wissen auch, dass die Bibel überliefert wurde. Ja, diese Bücher der Bibel wurden mal original niedergeschrieben, aber wir haben nicht mehr die Originaldokumente, sondern es wurde kopiert und weitergegeben und weiter kopiert, was wir heute haben. Diese Manuskripte, diese Textteile sind Kopien von dem Original. Das Wunderbare daran ist, dass es wunderbar genau überliefert ist. Es gibt sehr viele Manuskripte, also Abschriften oder Textteile vom Neuen Testament. Und wenn wir diese Schriften, die wir heute haben, miteinander vergleichen, das kann man wissenschaftlich tun, dann können wir herausfinden, dass wir 99,5% des Originaltextes sicher feststellen können. Und die restlichen 0,5%, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt sicher, ob das die richtige Leseart ist oder das sind eigentlich Dinge, die keine wichtigen Lehren beeinflussen. Auch im Alten Testament. Wir wissen, wie genau die Schriftgelehrten die Bibel kopiert haben. Die waren überzeugt, dass es Gottes Wort ist. Und ihr wisst, dass die hebräischen Buchstaben gleichzeitig auch Zahlenwerte haben. Diese Schriftgelehrten, wenn sie die Schriften kopiert haben, dann haben sie nach jedem Wort zusammengezählt. Im Original, welchen Wert es ergibt, und dann in der Abschrift. Und dann nach jedem Satz haben sie nochmal zusammengezählt und nach jeder Seite haben sie zusammengezählt und verglichen, ob der Wert passt. Die haben nicht Wort für Wort kopiert, wie wir das sagen würden. Wir lesen, weiß nicht, Jesus sprach und wir sagen, Jesus sprach, schreiben nieder. Die haben Buchstabe für Buchstabe kopiert. Und dann haben sie es zusammengerechnet und verglichen, ob der Wert passt. Und wenn es nicht gepasst hat, dann haben sie die ganze Schriftrolle weggeschmissen. 1947 wurden die Qumran-Rollen gefunden beim Toten Meer, wer das weiß. Und diese Rollen waren 1000 Jahre älter als die Manuskripte, die man damals hatte. Den Masoreten-Text, wer sich auskennt. Der war etwa 900 nach Christus alt, wo der niedergeschrieben wurde. Die Qumran-Rollen waren ungefähr um 100 vor Christus niedergeschrieben und versteckt in dieser Höhle. Und die Menschen konnten vergleichen, diese verschiedenen Texte. 1000 Jahre dazwischen. Und sie sind draufgekommen, die sind fast ident überliefert, über 1000 Jahre. Also wir dürfen vertrauen, dass das, was wir heute haben, wirklich dieses Wort Gottes ist. Diese Originalschriften, wie Gott sie eingegeben hat. Aber da will ich nicht weit ins Detail gehen. Der erste Angriffspunkt ist, dass die Menschen sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Aber wie wir gesehen haben, ist es nicht anders erklärbar. Es ist nicht natürlich, dieses Buch. Das ist ein übernatürliches Buch. Zweitens, wir dürfen vertrauen, dass sie nahezu unversehrt überliefert wurde, so wie Gott sie gegeben hat. Dritter Angriffspunkt ist mehr dieser Angriffspunkt der Inspiration der Bibel. Habt sicher schon den Satz gehört, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Habt ihr schon gehört? Und das wird oft verdreht. Und in einem Sinn ist es richtig, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Gott hat die Bibel nicht vom Himmel fallen lassen, so klonk. Da war die Bibel. Nee, Gott hat zu uns durch Menschen gesprochen. Und die Frage und dieser Angriffspunkt ist, inwieweit hat diese Menschlichkeit der Propheten Gottes Wort beeinflusst oder verfälscht? Und das ist oft ein Punkt, wo die Zuverlässigkeit der Bibel in Frage gestellt wird. Und es gibt verschiedene humanistische Vorstellungen von Inspiration. Ich möchte zuerst kurz darüber reden, was Inspiration nicht ist. Inspiration ist nicht erstens natürliche Inspiration. Das heißt, dass es ein rein menschliches Produkt ist. Irgendwelche Genies haben sich zusammengesetzt und sind inspiriert worden von wunderbaren Gedanken, geistliche Einsichten, die sie hatten als Menschen und haben diese niedergeschrieben. Dann wäre die Bibel nichts anderes als irgendein anderes großartiges literarisches Buch. Nichts anderes als ein menschliches Produkt. Das ist eigentlich eine ungläubige Position. Die sagen, hey, das ist eigentlich nur ein menschliches Produkt seiner Zeit von halt toll inspirierten Leuten niedergeschrieben. Menschlicher Geist. Dann hat Gott eigentlich gar nicht gesprochen. Das heißt, wir wissen dann auch überhaupt nichts und wir sind genau an dem Punkt, wo wir angefangen haben. Wir sind gekotzt in dieses Weltall auf diesem Planeten und wir wissen nicht, was das Ganze soll. Sind wir wirklich verloren? Und das ist unglaubwürdig. Ich meine, das kann diese Einheit, von der wir gesprochen haben, die erfüllten Prophetien nicht erklären. Macht doch keinen Sinn anzunehmen, dass kluge Menschen, die sich selbst darstellen wollen und dass die über ihre Fehler schreiben, wie das die Schreiber der Bibel tun. Die würden auch nicht über ihre eigene Verdammnis schreiben, dass der Mensch ein Sünder ist und Erlösung braucht. Humanisten wollen eigentlich ihr eigener Gott sein. Also natürliche Inspiration ist ein falsches Konzept. Das Zweite, was Inspiration auch nicht ist, ist begrenzte Irrtumslosigkeit oder fehlerhafte bzw. teilweise Inspiration. Manche Leute sagen, dass die Schrift nur in dem lehrhaften Teil, das heißt, wenn die Bibel über Heils- oder Glaubensaussagen oder auch moralische Aussagen spricht, dass nur wirklich diese Teile inspiriert sind von Gott, in diesem Sinn, dass sie irrtumslos sind und wirklich Gottes Wort absolut sind für uns. In dieselbe Kategorie fällt die sogenannte Konzeptinspiration, wo Menschen sagen, diese theologischen Konzepte sind inspiriert, aber nicht die Worte. Das heißt, Gott gibt einem Autor irgendeinen bestimmten Gedanken, irgendein Konzept. Zum Beispiel der Paulus, das ist von Gott inspiriert. Der Paulus hat dieses Konzept von Agape-Liebe. Und das ist von Gott. Aber dann hat der Paulus irgendwie mit seinen eigenen Worten 1. Korinther 13 geschrieben. Es war die Meinung von Paulus über dieses von Gott inspirierte Konzept in rein menschlichen Worten. Karl Barth ist ein Theologe, der dieses Konzept vertreten hat. Er hat gesagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie enthält nur Gottes Wort. Das heißt, Gottes Wort ist mit Menschenwort irgendwie vermischt und wir müssen jetzt rausfinden, was von Gott ist und was von den Menschen ist. Das Problem ist, wenn du diese Theologen liest, jeder sagt was anderes. Was von Gott ist, was menschlich ist. Im Prinzip pickt sich jeder raus, das was ihm gerade passt und schnitzt seine eigene Religion. Das verdreht dann das Ganze. Dann ist nicht mehr Gott die Autorität und nicht mehr die Bibel die Autorität, die uns beurteilt, sondern plötzlich wird der Mensch über die Bibel gestellt. Und dieser Theologe, das wird der Maßstab. Und der sagt, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und nicht jeder kann die Bibel verstehen. Sondern wenn du wissen willst, was wirklich Gottes Wort ist, musst du zu mir kommen. Und ich sag dir dann, was wirklich von Gott ist. Das heißt, diese Theologen sind nichts anderes als die Gurus oder die Sektenführer, die für sich beanspruchen, dass sie die Wahrheit wissen. Wenn du wissen willst, was Gott wirklich sagt, dann musst du zu mir kommen. Das Problem ist, wie gesagt, dass diese kritischen Theologen sich selbst widersprechen, also gegenseitig und diskutieren und streiten, was jetzt Gottes Wort ist und was Gottes Wort nicht ist. Am Ende sind wir wieder genau am Anfangspunkt. Wir wissen nicht wirklich sicher, was Gott gesagt hat. Das heißt, wir wissen wieder mal nichts. Sind genauso schlimm dran, als hätte Gott gar nicht gesprochen. Drittes Konzept, was Inspiration nicht ist, ist mechanische Inspiration. Diese Vorstellung, dass Gott sein Wort diktiert hat. Und die Propheten waren nur so eine Art Schreibmaschine, die dann Gott diktiert hat, Wort für Wort. Und das ist nicht wahr. Ich meine, ganz offensichtlich, wenn wir die Bücher der Bibel lesen, sehen wir die Persönlichkeit der Autoren, die da mit einfließen, verschiedene Stile, in denen sie geschrieben haben, ihre Umstände fließen mit ein. Also es war kein mechanisches Diktat. Es waren drei falsche Vorstellungen von Inspiration. Was ist die richtige, die uns Gott lehrt? Es ist die sogenannte Verbalinspiration. Das heißt, dass alle Worte in der Schrift wirklich Gottes Wort sind und daher Autorität haben in allem, was sie sagen. Aber dass diese Aussage doch in menschlichen Worten passiert, die auch die Persönlichkeit des Autors widerspiegeln. Lass uns ansehen, was die Bibel über Inspiration zu sagen hat. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort im Griechischen ist das Wort Theopneustos. Poppy, wenn ich es falsch ausspreche. Aber wir alle kennen genug Griechisch, um das Wort zu verstehen. Theo und Pneustos. Was heißt Theo? Siehst mal, heißt so viel wie Gott. Und Pneustos, Pneumatik, was heißt das? Luft, Wind, Hauch, ist, was das Wort heißt. Theopneustos. Also, Theopneustos. Theo ist Gott und Pneustos ist eingehaucht. Also wörtlich heißt es so viel wie Gott gehaucht. Alle Schrift ist Gott gehaucht, sagt uns 2. Timotheus 3,16. Diese Stelle sagt uns nicht so sehr, wie Gott es getan hat im Prozess, aber es betont, dass es von Gott ist, dass die Schrift ausgehaucht ist von Gott. Alle Schrift ist von Gott gegeben, ist ein göttliches Produkt. Das ist der erste Punkt. Alle Schrift ist Gottes Wort. Und das Alte Testament bezeugt uns das. Zum Beispiel Jeremia 30, Vers 2. So spricht der Herr, der Gott Israel, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Der Anspruch, dass es wirklich Gottes direktes Wort ist. Oder Daniel 9, Vers 2. In diesem Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen würde. Also wieder der Herr hat geredet durch Jeremia. Auch Jesus beansprucht, dass das Alte Testament Gottes Wort ist. Matthäus 22. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen? Was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebendigen. Also wieder, wie geredet ist von Gott, der da spricht. Und er zitiert aus 2. Mose, also im 3. Kapitel. In Matthäus 19 lesen wir, dass die Pharisäer zu Jesus kamen und ihn versuchten und fragten, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Und wieder Jesus antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Der, welcher sie schuf, der sprach, Jesus behauptet, dass das Alte Testament Gottes Wort ist. Und anders als viele heutige Theologen lässt Jesus das Alte Testament als Gottes Wort stehen und bestätigt es sogar. Und betrachtet es sogar als historisch zuverlässig. Jesus spricht über die Schöpfung. dass Gott darüber gesprochen hat, in Markus 10, über den Mord an Abel, in Matthäus 23, über Noah und die Arche und die Flut, in Matthäus 24, über die Erzfehde in Matthäus 8, über Sodom und Lot in Matthäus 10, über Mose und die Schriften in Johannes 5, über Jona und den Fisch in Matthäus 12. Jesus hat geglaubt, dass diese Dinge wirklich passiert sind. Jesus hat geglaubt, dass diese Dinge, die wir in den Schriften lesen, dass sie Gottes Wort waren. Jesus hängt sich sogar an einzelnen Worten auf. An der Zeitform. In Matthäus 22 wieder diese Stelle, wo Jesus zu den Sadduzäern spricht, die die Auferstehung leugnen. Er sagt, was die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jesus hängt sich auf an der Zeitform. Dass Gott gesagt hat, nicht ich war der Gott, sondern ich bin. So überzeugt ist Jesus davon, dass es wirklich Gottes Wort war, jedes einzelne Wort. Matthäus 5,18, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, sagt Jesus, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wir würden heute sagen, nicht mal ein I-Pünktchen oder ein Komma von dem, was Gott gesagt hat, wird vergehen. Bis ins kleinste I-Tüpfelchen, sagt Jesus, ist es Gottes Wort. Auch die Apostel behandeln das Alte Testament als Gottes Wort. Im Neuen Testament gibt es um die 290 Zitate aus dem Alten Testament. Sie behandeln es als Wort Gottes. Auch das Neue Testament ist Wort Gottes. Der Vater selbst bestätigt die Worte Jesu. Am Berg der Verklärung, wir haben das erst durchgenommen. Lukas 9 heißt es, es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn. Ihn hört. Jesus sagt von seinen Worten, dass sie Gottes Worte sind. In Johannes 17 betet Jesus, er sagt, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Matthäus 5 sagt Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und das kann nur Gott für sich beanspruchen. Der Apostel Paulus stellt das Lukas-Evangelium mit dem Alten Testament auf eine Stufe. 1. Timotheus 5,18 sagt er, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Zitat aus 5. Mose. Und sagt er, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ein Zitat aus Lukas, Kapitel 10. Das heißt beides, das Alte Testament und das Neue Testament ist, die ganze Schrift ist Gottes Wort. Paulus sagt von seinen eigenen Schriften in Galaterbrief, Kapitel 1, er sagt, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich nicht von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch Offenbarung, Jesu Christi. Ich habe es von Jesus, von Gott persönlich. 1. Korinther 2, Vers 13. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Petrus sagt uns im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 25, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Dieses Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Im 2. Petrusbrief bestätigt der Petrus die Briefe des Paulus als Wort Gottes. Er sagt dort im Kapitel 3, und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Paulus nach der ihm geschriebenen Weisheit auch euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, Paulus war der Theologe, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus sagt, Worte des Paulus, Briefe des Paulus sind genauso Wort Gottes, die Schrift, wie auch die übrigen Schriften. Also die Bibel, das Alte und das Neue Testament ist Gottes Wort, bezeugt von Jesus selbst und den Aposteln, dass es so ist. Erstens, alle Schrift, jedes Wort in dieser Originalschrift des Wortes Gottes ist Gottes Wort. Zweiter Punkt, wie hat Gott sein Wort inspiriert? Wie hat Gott es weitergegeben? Gott sagt uns das nicht im Detail, aber er sagt uns ein bisschen was. Er sagt uns, er hat menschliche Schreiber gebraucht und er sagt uns ein bisschen mehr über diesen Vorgang, wie Inspiration funktioniert hat. Wir haben schon gesagt, es war kein mechanisches Diktat. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. Sagt uns Petrus, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und er tut gut darauf zu achten als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Wir lernen hier erstens mal, dass Inspiration geschehen ist nicht durch den Willen des Menschen. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen des Menschen hervorgebracht. Das heißt, die Initiative ist allein von Gott ausgegangen. Wir sehen das bei den Propheten, die empfangen oft eine Offenbarung, die über ihr eigenes Verständnis oder über ihren eigenen Horizont hinausgehen. Die verstehen nicht mal selbst, wovon sie prophezeien. Es ist nicht vom Willen Gottes, ausgegangen, sondern Initiative ging von Gott aus. Wir lernen in diesem Vers im 2. Petrus auch, dass die Propheten getrieben waren vom Heiligen Geist. Das heißt, da waren Menschen, die bewegt waren, vom Heiligen Geist, bewegt von Gott. Dieses Wort getrieben ist ein Wort, das aus der Schifffahrt kommt, vom Segeln her. Das heißt so viel wie getrieben vom Heiligen Geist, so viel wie getrieben vom Wind, wie ein Segelschiff, das vom Wind getrieben wird. Das ist dieses Wort, das der Paulus verwendet, dieses Wortbild. Das heißt, diese Schreiber der Bibel, diese Propheten, haben ihre geistlichen Segeln gesetzt. Die waren offen für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat sie in die Richtung getrieben, in die er wollte. Indem er ihre eigene Persönlichkeit gebraucht hat. Gott hat die Menschen ausgewählt, von denen er wusste, dass sie mit ihrer Persönlichkeit genau die Worte wählen würden, die er wollte. Und sie in die Richtung getrieben und sie haben sie niedergeschrieben. Vielleicht haben sie sich gedacht, Mann, das ist ein gutes Wort dafür. Aber in Wirklichkeit war es der Heilige Geist, der sie in diese Richtung geblasen hat, wie der Wind Segelboot in die Richtung bläst. So dass sie genau diese Worte aufgeschrieben haben, die der Heilige Geist haben wollte. Also es ist beides. Die Bibel ist vollkommen Menschenwort mit ihrer ganzen Persönlichkeit, ihrem Stil, aber gleichzeitig ist sie auch vollkommen Gotteswort. So wie Jesus. Wie Jesus völlig Gott ist und völlig Mensch ist. Der göttliche und der menschliche Verfasser, die da beteiligt waren, die heben sich nicht gegenseitig auf. Es ist nicht ein Wort göttlich von Gott, Gotteswort, und ein anderes Wort rein menschliches Wort, irgendwie so vermischt und wir müssen es rauspicken. Nee, sondern beides. In jedem Wort ist beides gleichzeitig vorhanden. Es ist gleichzeitig menschliches Wort, aber auch Gottes Wort. Es ist Gottes Wort in menschlicher Sprache. Obwohl jedes Wort Menschenwort ist, ist auch jedes Wort Gottes Wort. Das Wort des Allmächtigen, Allwissenden, Allweisen Gottes. Und es ist unmöglich, dass er sich irrt oder sich widerspricht oder lügt. Ich meine, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist allweise. Der Herr ist all das, was er uns in seinem Wort sagt. Unfehlbar und absolut zuverlässig, absolut wahr. Es ist voll Autorität in allem, was die Schrift uns sagt. Weil es ist Gottes Wort. Denk mal drüber nach. Leute, wir sind reich. Denk mal drüber nach, es ist Gottes Wort. Wow. Gott spricht zu uns. Und Gott spricht zu uns in einer Weise, wie wir es verstehen können. Wir können es lesen und wir können es verstehen. Und Gott meint genau das, was er sagt, und sagt genau das, was er meint. Wir müssen nicht nach irgendeinem verborgenen Sinn hinter dem Text oder hinter dem Wort suchen. Gott wollte mit uns kommunizieren. Er wollte. Nicht, dass wir irgendwas suchen müssen, was er meint, was anderes, als was er sagt, und irgendwo. Nee, Gott wollte so mit uns reden, dass wir es verstehen. Das war seine Absicht. Er wollte sich uns offenbaren. Gott, der allmächtige, allweise, allwissende Gott, hat zu uns gesprochen in einer Art und Weise, wie wir es verstehen können. Wow, wir sind reich. Der Psalmist sagt, dein Wort ist köstlicher als Gold und köstlicher als Honigsalben, was immer das ist, aber es muss ziemlich gut gewesen sein. Wow, wir sind reich. Wir haben Gottes Wort. Gott spricht zu uns in einer Art und Weise, wie wir es verstehen können. Und er offenbart sich selbst uns, er offenbart uns, wo wir herkommen, wo wir hingehen, warum wir hier sind, wie wir gut leben können, wie wir heil sein können. Wow! Gottes Wort ist ein Liebesbrief an uns. Und was macht jemand, der einen Liebesbrief bekommt? Was habt ihr mit euren Liebesbriefen gemacht, Leute? Habt ihn ins Regal gelegt und gesagt, ah, ich mach's irgendwann auf, wenn ich mal dazukomme, und ist nicht so wichtig. Nee, wir haben den aufgerissen und durchgelesen. Einmal, zweimal, zehnmal, 50-mal, vielleicht sogar unterstrichen die Worte, ja, sie liebt mich immer noch. Die Bibel ist Gottes Wort an uns. Leute, lasst sie uns lesen und studieren und auswendig lernen. Und ganz wichtig, lasst uns Gottes Wort anwenden. So wie Jesus selbst es getan hat. Erinnert euch Matthäus 4, die Versuchung, wo er versucht wurde? Und Jesus gebraucht das Wort Gottes. Er sagt, nein, es steht geschrieben. Er ruft sich auf das Wort Gottes. Er hat das Wort für sein persönliches Leben genutzt. Und das wollen auch wir tun mit dem Wort Gottes. Wir wollen es Jesus gleich machen. Wir wollen es nutzen in unserem persönlichen Leben. Die Bibel sagt uns, Gottes Wort ist unsere geistliche Nahrung. Wie werden wir Christen geistlich stark? Wie können wir geistlich reifen und wachsen? Die Bibel sagt uns, es ist nicht zuallererst durch Lobpreis, nicht zuallererst durch Gemeindeaktivitäten, nicht zuallererst durch Worte der Prophetien oder Worte der Erkenntnis, ja, die Gott uns schenkt, wenn wir auf den Herrn warten. Es ist vor allem durch Gottes Wort. Es ist, was uns geistlich nährt, was uns geistlich stark macht. Gottes Wort ist unsere Nahrung. Glaube kommt durch Gottes Wort, sagt unser Römerbrief. Gottes Wort ist auch unsere Betriebsanleitung für ein heiles Leben. Na, wenn du ein Auto kaufst, ist es wunderbar, eine Betriebsanleitung zu haben. Es ist gut zu wissen, dass es ein Benziner ist und kein Dieselauto. Es ist auch gut für unser Leben. Es ist, und wirklich, die Leute, die das Auto bauen, die geben uns eine Betriebsanleitung, weil sie es gut meinen mit uns. So dass wir uns auskennen, dass wir das Richtige tun, dass es gut funktioniert. Genauso Gottes Wort ist die Betriebsanleitung für unser Leben. Und es gibt Leute, die sagen, ich brauche die Betriebsanleitung nicht, und es sind wie Leute, die an der Tankstelle stehen und Diesel tanken bei ihrem Benzinauto und da lehnen und sagen, hey, schaut, wie cool ich bin. Ich brauche die Betriebsanleitung nicht. Die sind nicht cool, die sind blöd. Gott gibt uns sein Wort, weil er das Beste für uns will, weil er uns beschützen will. Weil er uns zeigen will, wie wir ein heiles Leben leben können. Gottes Wort ist auch unser Maßstab für das, was richtig und für das, was falsch ist. Und so können wir alles an seinem Wort prüfen. Also Leute, lest, studiert Gottes Wort, meditiert über Gottes Wort, und während ihr sein Wort lest, redet mit ihm über das, was ihr lest. Wendet es an in eurem Leben, lebt es aus. Und ihr werdet gesegnet sein. Lass uns zum Abschluss noch Psalm 1 lesen gemeinsam. Lass uns Psalm 1 aufschlagen. Psalm 1, Vers 1. Glücklich oder gesegnet der Mann und die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, am Wort des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Schaut euch diese Woche mal einen Baum an und denkt drüber nach. Wie ein Baum ist, der gepflanzt ist an einem Bach. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Herr, wir sind begeistert darüber, dass du zu uns gesprochen hast. Wir sind so reich, Gott, dass wir dein Wort haben dürfen. Dass du kein Gott bist, der schweigt, sondern ein Gott, der sich uns offenbart hat. Und ich danke dir, Gott, dass wir Christen, die die Bibel lesen, dass wir die einzigen Menschen sind, die wirklich Wahrheit kennen dürfen. Und die sich wirklich auskennen können in dieser Welt. Und die wirklich wissen können, wie wir ein heiles Leben leben können, ein gutes Leben. Dass wir beschützt sein können, dass wir nicht in Mist reinfallen, der uns wehtut und uns kaputt macht, Herr, wie so viele Menschen. Gott, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir bitten, dass es nicht nur was ist, was im Regal steht bei uns, sondern dass wir Menschen sind, die leben in deinem Wort, die gepflanzt sind in deinem Wort, wie dieser Baum an den Wasserbächen. Und dass wir Menschen sind, die Frucht bringen zu ihrer Zeit und die ein Leben leben können, das gelingt. Weil wir uns bewahren nach deinem Wort und weil wir es ausleben, so wie Jesus es getan hat. Vater, wir danken dir. Wir sind so reich beschenkt. Ich bitte dich, mach uns immer mehr und mehr zu Menschen deines Wortes. Wir beten dich an, Herr. Wir lieben dich. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der nicht geschwiegen hat, sondern der zu uns gesprochen hat, sodass wir dich kennen dürfen und lernen können, wie wir in Beziehung mit dir leben können. Danke, Herr. Amen.